Hallo zusammen, hier spricht Sabine Heinrich und bevor die neue Folge Hin und Heinrich startet, habe ich eine Einladung für euch. Wir machen nämlich einen Live-Podcast im Sommer am 16. Juni, das ist der 16.06. von 12 bis 13 Uhr hier am DZNE in Bonn. Das ist direkt an der Uniklinik auf dem Venusberg. Könnt ihr live dabei sein. Kostenlos natürlich. Es ist übrigens Tag der offenen Tür. Ihr habt also die Chance, euch dieses wirklich beeindruckende Gebäude anzugucken und viele interessante Gespräche zu führen. Infos dazu auf hirnundheinrich.de. Und jetzt kommt die neue Folge.
Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier ist eine neue Folge von Hirn und Heinrich, unserem Wissenspodcast am DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ja, und wir sprechen ja hier über die verschiedenen Formen einer neurodegenerativen Erkrankung, also Parkinson, Huntington und die vielen, vielen Demenzformen. Und heute besprechen wir ein Thema, da muss ich zugeben, dass ich das überhaupt noch nie bedacht habe. Ich bin da überhaupt nicht drauf gekommen. Es geht um Demenz und Migration, also eine grenzüberschreitende Herausforderung. Und dazu spreche ich heute mit einem ganz besonderen Gesprächspartner. Er ist Psychologe, aber er ist auch Epidemiologe, er ist Sozialmediziner. Er ist am DZNE-Standort Rostock-Greifswald, leitet da die Arbeitsgruppe Interventionelle Versorgungsforschung, hat auch mitgearbeitet an der Demenzstrategie, also ganz großes Ding. Und freue mich, dass er jetzt zugeschaltet ist. Wir begrüßen Professor René Thyrian in Greifswald. Hallo.
Hallo, Frau Heinrich.
Ja, ich kann es Ihnen nochmal sagen. Also Demenz und Migration, darüber habe ich überhaupt nie nachgedacht, weil ich immer davon ausgehe, wie selbstverständlich, ja, ist alles, ja, kann man doch alles verstehen, alle immer die gleiche Sprache. Und ja, aber da hängt eine ganze Menge mehr dran.
Genau. Aber da sind Sie auch nicht alleine. Ich bin auch relativ vor kurzem erst zu dem Thema Demenz und Migration gekommen, weil in der Forschungslandschaft das sehr, sehr wenig, in Deutschland zumindest, sehr, sehr wenig untersucht worden ist. Aber wenn man halt mal rausgeht und schaut, an Betroffene sieht und in Gebieten sich tummelt, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, dann wird einem das schon berichtet, dass halt da extreme Herausforderungen sind. Und die waren, also als es mir zum ersten Mal berichtet wurde, war das sehr plastisch und hat mir auch für mich ein Aha-Erlebnis gebracht.
Welches Beispiel hat sie da dann sofort gepackt?
Also was einem wie Schuppen von den Augen fällt, ist natürlich, dass viele Menschen Migrationshintergrund haben, Deutsch die zweite Sprache ist. Mhm. Und Deutsch zum Teil erst im mittleren Erwachsenenalter gelernt wird. Und wenn man Demenz, die Symptome einer Demenz ist ja zum Beispiel Verlust von neuerem Wissen und Verlust von Fähigkeiten, die noch nicht so lange erworben sind. Das heißt, die Menschen vergessen einfach Deutsch zu sprechen. Und plötzlich sitzen die ganz normal in ihrem deutschen Haushalt, in Essen oder so, und verstehen kein Wort Deutsch mehr und sprechen kein Wort Deutsch mehr. Das ist, wenn man sich das plastisch vorstellt, ist das eine massive Einschränkung und halt, ja, hat viele, viele Probleme, die sich dann halt im Gesundheitssystem fortsetzen.
Was ist jetzt Ihre Forschung? Was machen Sie jetzt mit dieser Erkenntnis?
Genau, also wir haben uns dann halt ein bisschen mehr mit dem Thema Migration und Gesundheit befasst und haben da allein Migration als einen Risikofaktor für schlechte Gesundheit gefunden. Da haben wir gedacht, boah, das kann ja eigentlich nicht sein, auch wenn Menschen 20, 30 Jahre schon in Deutschland leben, dass es da krasse Unterschiede gibt, gesundheitliche. Und haben dann gedacht, okay, gibt es das auch bei der Demenz oder wie kann man damit umgehen? So haben wir halt eine Interviewstudie gemacht mit Menschen, die einen Migrationshintergrund aus der Türkei haben, die halt Anfang der 70er Jahre als sogenannte Gastarbeiter gekommen sind und haben dann halt noch mehr Sachen rausgefunden. Wir haben dann zum Beispiel rausgefunden, dass halt, klar, Sprachverlust ist da, aber trotzdem müssten die ja eigentlich entsprechend diagnostiziert werden, in Altenheimen, Pflegeheimen auftauchen, und das tun sie nicht. Und dann haben wir gedacht, Mensch, woran kann das liegen? Und da hinterher ist man immer viel klüger. Da ist uns halt auch aufgefallen, okay, die haben auch noch ein anderes Verständnis von Krankheit und gehen dann auch im Gesundheitssystem anders damit um. Mhm. Heißt zum Beispiel, dass in bestimmten Kulturkreisen einfach es als Aufgabe der Familie gesehen wird, sich um den Kranken zu kümmern. Das heißt, das familiäre System ist eigentlich das Gesundheitssystem bei den Menschen. Problem ist, das ist in deren Kulturkreis auch noch gut möglich, aber in Deutschland, gerade wenn die zweite Generation halt nicht mehr Migrationshintergrund hat, mehr oder weniger, dann sind das zum Beispiel Paare, die arbeiten gehen. Es ist nicht, also diese kulturelle Prägung des Erkrankten passt einfach nicht mehr zu der Kultur, in der diese Person lebt. Und das gibt den großen Konflikt. Anderer Konflikt in der Kultur ist Gruppen, die in einem starken Patriarchat aufwachsen und der Patriarch krank wird. Das heißt, Entscheidungsfähigkeit verliert, kognitive Fähigkeiten verliert, die Fähigkeit verliert, sich um die Finanzen zu kümmern, aber trotzdem qua Kultur noch den Anspruch hat, alles bestimmen zu können. Das sind Konfliktpotenziale, die da einfach entstehen und die halt zu Problemen führen.
Ging es denn jetzt in Ihrer Untersuchung erstmal nur um die Feststellung oder gibt es auch Lösungsansätze?
Bevor wir zu diesen Lösungen kommen konnten, mussten wir erstmal genau bestimmen, wovon reden wir eigentlich. Und das ist eine Parallele zu der aktuellen Migrationsdebatte. Was ist ein Mensch mit Migration eigentlich? Wir reden auch häufig über diese Person, gar nicht mit dienenden Personen. Ich habe ja auch keinen Migrationshintergrund. Ich wohne noch nicht bei einer Gegend, wo viele Migranten sind. Fühlt sich einer als Migrant? Ist er Migrant? Was ist die Rolle der Integration? All das sind Fragen, die für den Bereich Demenz und in vielen Bereichen einfach noch nicht vernünftig geklärt sind.
Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben mal wieder geguckt. Erstmal, was ist die offizielle Definition von Migration? In Deutschland ist es, jemand, der im Ausland geboren ist, ist ein Migrant und jetzt in Deutschland lebt. Und statistisch zählt auch noch jeder Mensch dazu, wo mindestens ein Elternteil im Ausland geboren ist. Das ist die offizielle, dies gilt nur in Deutschland, die Definition, andersrum gilt sie anders. Dann haben wir uns angeguckt, na, wo sind die Leute denn hergekommen? Wen betrifft's eigentlich? Von welchem Mensch mit Demenz reden wir denn eigentlich? Und da ist uns auch aufgefallen, wir reden eigentlich von Polen, Portugiesen, Italienern, mittlerweile auch Menschen aus der Türkei, aber außereuropäisch ist gar nicht. Es war damals die Zeit, wo viele Menschen aus Syrien gekommen sind. Syrische Migranten mit Demenz brauchen sie nicht zu suchen, weil fängt ab 65 an. Die sind einfach noch nicht alt.
Ah, alles klar.
Haben wir auch gedacht. Wir haben gedacht, boah, jetzt kommen diese ganzen, wir sind so Multikulti. Aber nein, in Deutschland ist es so, Menschen mit Migrationshintergrund sind meistens Europäer. Dann war es so, ja, mein Gott, ja, im Ruhrgebiet, da sind es Türkeistämmige. Aber rund um Baden-Württemberg, Stuttgart, das sind die ehemaligen Gastarbeiter, die in die Autoindustrie gekommen sind, das sind Italiener, Portugiesen, Griechen.
Genau.
Im Osten sind es teilweise Russen oder Russlandstämmige, so dass auch allein in Deutschland es total verschieden ist, wo was wie gemacht werden kann. Das war Erkenntnisgewinn, aber macht es das Ganze nicht einfacher. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir Stopp machen, jetzt können wir uns verlieren. Und haben gesagt, okay, dann suchen wir einfach mal nach Menschen, die sich um diese Menschen gekümmert haben. Und dann sind wir dazu gekommen, dass gerade die italienische Gemeinschaft oder die griechische Gemeinschaft, die halt in den Gegenden ist, häufig schon selber Lösungen gesucht hat und gefunden hat, wie sie mit den Menschen umgeht oder was sie mit diesen Menschen machen. Mhm. Das heißt, es gibt so eine Gruppe, wo man sagen könnte, okay, das sind jetzt nicht die, die offensichtlich ein Problem mit Demenz und Migration haben. Aber in der Türkei zum Beispiel, das ist eine andere Gruppe. Die haben einfach, ist der kulturelle Hintergrund leicht anders als halt der kulturelle Hintergrund von Polen in Zusammenwirken mit Deutschland. Und dann haben wir gesagt, okay, da scheinen die Probleme gravierender zu sein. Und da sind wir dann hingegangen, zum Beispiel in Düsseldorf oder halt auch in Essen oder Gelsenkirchen, haben wir gesagt, okay, wir müssen in die türkischen Gemeinschaften rein. Und haben dann gesehen, ja, in den türkischen Gemeinschaften müssen wir zu dem Thema Demenz gucken, was gibt es für Lösungsansätze.
Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Wie haben denn so die Familien reagiert, dass sie mal nachfragen, dass sie ins Gespräch kommen? Haben die sich gefreut, dass wirklich sich mal jemand interessiert oder sich drum kümmern möchte? Oder?
Nein. Ich habe eine Doktorandin gehabt, die wollte das machen, dieses Projekt. Wir haben auch gesagt, ja, so viele Interviews wollen wir führen. Alle waren begeistert, ja, total wichtiges Thema. Alle, die im System waren, haben gesagt, ja, das sind die Leute, die wir nicht erreichen. Ich kann euch eine Liste mit 20 Leuten geben, die betroffen sind. Wir haben kaum Leute gefunden, die halt bereit waren, ein Interview zu führen.
Warum?
Weil Demenz stigmatisierend ist. Gerade in patriarchalischen, dann ist es halt, das ist es ein Makel, eine Demenz zu haben. Das, was wir vor 20, 25 Jahren auch gesagt haben, man muss Menschen mit Demenz verstecken, das ist die Schuld der Familie, dass jemand eine Demenz bekommen hat. Es sind böse Geister. Gerade im asiatischen Bereich ist dieses Geister, dieses Mythen ist halt extrem präsent. Also es ist, man möchte das nicht. Also, dass niemand bereit war für eine Studie, nicht niemand. Wenige Leute waren bereit, wirklich Auskunft zu geben. Dann hatte ich auch keine Menschen mit Migrationshintergrund, die halt zu den Familien gehen konnten. So dass wir hinterher gesagt haben, okay, wir müssen, um die Leute zu erreichen, aber auch mit ihnen reden zu können, Menschen finden, die deren Sprache finden.
Ja.
Weil das haben sie auch im Deutschen bereits, verschiedene Sozialisationen. Manche Wörter gibt es einfach in Deutsch nicht, die so viel beinhalten in anderen Sprachen. Und wenn sie das nicht verstehen, können sie es nicht begreifen.
Und ich glaube, ich kann es nur aus meinem Umfeld oder aus meinem Erfahrungsschatz berichten. Es trägt zu einer großen Offenheit mit bei. Genau. Für den anderen ist es doch eine Fremdsprache. Und die Sorge, sich dann nicht richtig ausdrücken zu können, sorgt dafür, dass man eher mal gar nichts sagt. Und deswegen, ich habe viele Interviews mit einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin geführt. Ne?
Genau.
Und habe dann festgestellt, wow, jetzt kommt Text.
Genau, genau. Und allein auch dieses Verständnis für die andere Kultur,
ja.
das können wir gar nicht leisten, weil man kann auch nicht für jede Kultur den entsprechenden Dolmetscher anschaffen oder einen Studenten haben, der diese Sprache spricht. Aber das war ein Kernpunkt, war, man kommt ganz schlecht an diese Personen ran, stark stigmatisierend, Probleme im Umgang mit der Krankheit, so in einzelnen Kulturkreisen,
ja.
So wie wir es auch schon hatten, und wo man halt der erste Schritt halt einfach Aufklärung über das Thema Demenz ist.
Ja.
Was macht man denn? Man nimmt einfach, erstmal nimmt man einfach die Dokumente, die man zur Aufklärung für uns, die halt im System schon gut etabliert sind, hat und übersetzt sie in deren Heimatsprache. Das ist der erste Schritt.
Und das hat dann geklappt?
Das hat dann geklappt, sodass es halt Materialien gibt, die in der Beratung verwandt werden können, um diese Leute erstmal zu erreichen.
Ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und in mir läuft so ein kleiner Film ab. Und ich versuche mich zu erinnern, ich war erst letzte Woche in einer Senioreneinrichtung, auch mit einer Demenzstation. Und ich versuche mich daran zu erinnern, ich habe, glaube ich, niemanden gesehen mit einer offensichtlichen Migrationsgeschichte.
Denn das kann gut und ja, das kann ja sein, dass es super integriert gewesen ist. Aber das Bild trügt nicht, weil halt Menschen mit Migrationshintergrund im Stationsalltag selten da sind, weil sie nicht ins Pflegeheim gegeben werden.
Weil die Familie sich kümmert?
Weil die Familie sich kümmert, weil das Pflegeheim vielleicht was typisch Deutsches ist, weiß ich nicht. Aber der Punkt ist der, es gibt Pflegeheime, die dann gesagt, gerade in den Ballungsgebieten gibt es Pflegeheime, die sagen, okay, wir haben Menschen mit einem Hintergrund aus der Türkei und haben auch das entsprechende Personal, was halt kultursensibel, vielleicht auch muttersprachlich oder zumindest zweitsprachlich Türkisch sprechen kann.
Mhm.
Haben in einem Pflegeheim Ernährung, ganz wichtige Sache, eine Ernährung im Pflegeheim, die nicht der entsprechenden Religion Rechnung trägt, da werden sie ihre Mutter, ihren Vater nicht reinstecken. Daran erkennt man, oder daran kann man auch sehen, ist dieses Heim oder diese Einrichtung entsprechend, wir nennen es mittlerweile kultursensibel. Und da gibt es einige. Was wir als nächsten Schritt dann auch gedacht haben, okay, die sind nicht im Heim. Warum sind die nicht im Heim? Ja, weil die Heime nichts für diese Menschen sind. Wieder diese Menschen. Deswegen, da muss es doch Heime geben, speziell für diese Menschen. Haben wir wenige gefunden, ja, große Ballungsgebiete, da wo es sich lohnt. Aber da haben uns die Menschen auch gesagt, ein Heim kann das gar nicht leisten, für jeden kulturellen Hintergrund entsprechenden Menschen da zu haben. Deswegen haben wir überlegt, naja, was ist denn wirklich das Manko für Menschen mit Migrationshintergrund? Und es ist nicht, dass jemand nicht Türkisch spricht, sondern es ist eigentlich, dass die entsprechende Fachkraft nicht kultursensibel ist. Das heißt, kein Verständnis dafür hat, dass es einfach verschiedene Essgewohnheiten gibt. Es ist, wenn Sie ein kultursensibler, deutsch sozialisierter Mensch sind, dann haben Sie die Möglichkeit zu wissen, aha, es gibt sowas wie Ramadan, es gibt sowas wie koscheres Essen, sowas wie Halal. Und das ist ein Aspekt meines Bewohners, den ich vielleicht beachten muss. Und das ist letztendlich der Schlüssel, dass halt diese kulturspezifischen Aspekte durch Qualifikation oder Beachtung im Alltag, im System entsprechend halt dazu führen können, dass diese Leute sich angenommen und zu Hause fühlen. Und da geht letztendlich der Weg hin.
Sie sind ja in der Versorgungsforschung. Was wäre denn so Ihr Wunsch oder Ihre erste Idee, wie man da hinkommt?
Also mein Wunsch in der Versorgungsforschung wäre, unabhängig vom Migrationshintergrund, dass es einen menschenzentrierten Ansatz geben würde, den es auch schon häufig gibt, der halt alle diese Aspekte mit vereint. Das heißt, dass jemand von seiner Sozialisation, von seiner Geschichte her wahrgenommen und gewertschätzt wird und entsprechend die Bedarfe erfüllt werden können. Das sagt nicht nur, bin ich jetzt ein Migrant, sondern das geht dann weiter mit, was ist meine sexuelle Orientierung? Das geht weiter mit, bin ich ostsozialisiert, westsozialisiert? Alles, was Menschen unterscheidet, sollte eigentlich halt beachtbar sein.
Herr Professor Thyrian, ich weiß, dass Sie im Beirat, im Vorstand der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft sind. Wie offen ist die Politik, wie offen ist die Gesellschaft für dieses Thema?
Also,
bringe ich Sie in Schwierigkeiten?
Ja, nein. Ich bin ja Professor, Freiheit der Lehre, grundgesetzlich verbrieft, darf ich sagen, was ich möchte, weil ich niemanden damit beleidige. Die Gesellschaft ist nicht offen genug für dieses Thema. Beziehungsweise andere Themen wiegen momentan einfach viel schwerer und man muss halt aus der Komfortzone heraus. Es ist einfach schwierig, individueller und personenzentrierter zu sein oder auch das System so auszurichten. Konkret, was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass bei einer Demenz, wenn Sie zu einem Arzt gehen, um halt die Demenz zu diagnostizieren und diese üblichen Tests machen, dass diese halt kulturfair sind. Ich darf zumindest, oder die Normen kulturfair sind. Das heißt, ich darf eigentlich eine Wortliste, die ich jemandem zum Lernen gebe, der diese Sprache nicht spricht, natürlich hat er ein schlechteres Ergebnis. Wird also falsch eingeschätzt. Deswegen müsste, zumindest die Erkenntnis da sein, müsste ich jetzt mit dem einen polnischsprachigen Test machen oder einen deutschsprachigen? Also wie kriege ich das optimal an kognitiver Fähigkeit bei diesen Menschen diagnostiziert? Aber das wird nicht gemacht in ausreichendem Maße. Das heißt, es kommt zu Fehldiagnostik oder Überdiagnostik. Wenn ich noch nicht mal adäquat fragen kann, nutzen Sie ein Hörgerät, weil der Mensch das sprachlich nicht versteht. Sprachlich, nicht vom Hören, sondern sprachlich nicht versteht. Dann natürlich.
Ja.
Was machen Menschen? Ich weiß nicht, ich war selber längere Zeit mal im Ausland. Sehr häufig habe ich nämlich was nicht verstanden, trotzdem Ja gesagt. Weil man möchte nicht auffallen, man ein bisschen was kriegt man ja mit und so Schlimmes wollen sie eigentlich. Dann sagen sie Ja zu allen möglichen Sachen, kriegen kein Hörgerät, ob sie gefragt worden sind, hören sie schlecht, sehen sie gut, ja, ich sehe ganz gut. Und all das hat mit Sprache zu tun.
Mein Gott, was für ein Dilemma.
Genau, ja.
Aber was kann denn da die Lösung sein? Es tut mir leid, dass ich da immer so auf, wir müssen doch was tun, wir müssen doch irgendwie dran und Sie sind doch jetzt gerade mal schon dran.
Richtig, genau. Deswegen haben wir uns halt europäisch vernetzt, um zu schauen, gibt es zum Beispiel kognitives, was muss ich einen deutschen Test halt großartig validieren, neu machen, wenn ich einfach mit den Polen reden kann in Polen, dass es den sowieso auf Polnisch gibt. Also der internationale Austausch ist extrem wichtig, um halt die Materialien, die es gibt, um das sprachliche Problem zu lösen, anzugehen. Das kann man machen.
Was ist mit KI?
Ja, das ist
ganz schön einfach gefragt, ne?
Also die offizielle Antwort ist, natürlich KI wäre da super. KI-Übersetzungsprogramme sind klasse. Aber wenn Sie selber mit KI ab und zu mal arbeiten, dann sehen Sie auch, dass trotz zum jetzigen Zeitpunkt ist alles noch ein bisschen stelzig. Wenn Sie sich eine Reportage von der KI schreiben lassen, Sie
würde ich aus ethischen Gründen schon nicht machen.
Abgesehen davon, aber ja. Die ist auch noch nicht so gut, dass Sie sagen würden, Mensch, das ist jetzt ein gutes Stück Journalismus. Mhm. Sondern ja, es geht durch, aber es ist nicht das, was Sie brauchen. Ich denke, da kommen wir hin. Und letztendlich, also um das Problem zu lösen, trotz allem, wenn wir wissen wollen, was es bedeutet, wenn wir Normen brauchen, da müssen wir einfach weiter Forschung machen.
Ich würde trotzdem gerne mal mit Ihnen noch politisch werden, weil ich ja vorhin so danach gefragt habe, ist die Gesellschaft soweit? Wir wissen, dass unsere politischen Akteure und Akteurinnen ja sehr, sehr beschäftigt sind und sehr mit sich zu tun haben. Aber das ist ja Horizont, das ist ja langfristig. Haben Sie den Eindruck, dass das auf dem Schirm ist, das Thema?
Ich habe allein bei dem Thema Demenz nicht den Eindruck, dass es auf dem Schirm ist. Und erst recht nicht Demenz und das Problem Migrationshintergrund. Also das ist nochmal ein Thema, was halt viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und es müsste einfach mehr sein. Wir haben zum Beispiel europäisch jetzt gerade eine Aktion gestartet. Wir finden ja Europawahlen statt im Juni, wo wir halt die Kandidaten, die sich zur Wahl aufstellen lassen, europaweit, gefragt haben, wie steht ihr zu dem Thema Demenz? Sollte das nicht ein europäisches Thema in der nächsten Legislaturperiode werden? Und ja, es gibt 20, 30 Leute, die sich des Themas annehmen, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. So dass halt der politische Rückhalt oder das Thema Demenz als politisches Thema vollkommen unterbelichtet oder unterentwickelt ist.
Das klingt ganz schön resigniert. Was hält Sie trotzdem dran?
Naja, es ändert sich nichts, wenn ich resignieren würde. Und es ist einfach ein Missstand, der aufgeräumt werden muss. Was mich dran hält, ist, erstens, ich werde selber älter. Ich komme auch in ein paar Jahren komme ich in das Alter meiner Probanden, mit denen ich mich beschäftige. Ich habe Eltern in dem Alter und dann kriegen sie es live mit, was alles schief gehen kann oder wie momentan damit umgegangen wird. Und wenn sie das am eigenen Leibe erfahren oder halt im Bekanntenkreis oder wenn plötzlich ihre Eltern sagen würden, der ist an Demenz krank, der ist im Demenz krank. Bei dem war ich letztens im Heim, der erkennt niemanden, der ist gestorben. Ich warte auf einen Neurologenplatz seit 6 Monaten, ich habe gar keine Lust mehr, da bin ich noch in 12 Monaten. Wenn Sie das live miterleben, dann können Sie schon viel Motivation rausziehen.
Vor allem, wenn man sich dann noch einfühlt und sagt, also wir sprechen auch nicht mal die gleiche Sprache.
Genau, richtig.
Geschweige denn teilen wir unsere Kultur und unsere Werte. Gibt es denn etwas, Professor Thurian, was wir lernen können eigentlich, was Sie berührt haben, was Sie berührt hat?
Generell, also immer wenn ich mit den Probanden oder den Menschen halt per Studie zu tun habe, rührt mich eigentlich, wie motiviert und wie fürsorglich und wie leistungsbereit die Menschen eigentlich sind, die sich um die Menschen mit Demenz kümmern. Also ich habe ganz selten erlebt, ich habe eine Positivauswahl, aber ganz selten erlebt, dass Kinder sich nicht Sorgen gemacht haben und nach Lösungen gesucht haben. Und da muss man unterstützen, weil wenn sie nach schlechten Lösungen suchen, dann ist das meistens nicht, dass es schlechte Menschen sind, sondern es ist einfach, dass sie die schlechten Lösungen nicht kennen. Und da kann man einfach viel
lernen. Die guten Lösungen nicht kennen.
Ja, nicht entscheiden, nicht wissen, ob es eine gute oder schlechte Lösung ist.
Also, genau, stimmt.
Genau. Richtig, also vollkommen richtig. Also sie suchen Lösungen, aber können nicht urteilen, ob es eine gute oder schlechte Lösung ist.
Natürlich.
Ein Beispiel zum Beispiel ist, ist es gut, wenn die Mutter in einem patriarchalisch geprägten Haushalt plötzlich den Haushalt nicht mehr führen kann? Sollte man sie ersetzen als Tochter? Oder sollte man dafür sorgen, dass sie es halt nach allen Möglichkeiten so weitermacht, wie sie es kann? Sie würden natürlich als Tochter erstmal wahrscheinlich sagen, okay, Mama, mach das nicht, ich mach das alles für dich. Sie wird versuchen, die Rolle zu übernehmen. Ist aber nicht hilfreich, unbedingt.
Nee, weil man sich selbst aufreibt im Zweifel, ne? Wie Sie sagen, man hat selber Familie und einen Job.
erstens das, also die eine Gesundheit ist schlecht, es ist aber auch für die Mutter nicht, weil sie dadurch halt der Mutter Autonomie nehmen. Und das auszuhandeln und hinzukriegen, da brauchen sie Begleitung oder müssen sie halt tiefes Verständnis von der ganzen Geschichte haben und entsprechende soziale Unterstützung.
Aber Sie haben schon einen größeren Familienzusammenhalt festgestellt?
Ja, Sie kennen das Problem. Sie fragen, haben Sie das zugestellt? Ja. Und ich würde am liebsten sagen, das kommt drauf an. Ich habe schon ein anderes Gemeinschaftsgefühl in verschiedenen kulturellen Familien oder in Gegebenheiten gesehen. In Gelsenkirchen, was eine der Hochburgen ist für Türkeistämmige, da gibt es Kulturen, da gibt es Gemeinschaften, die noch sehr eng als Gemeinschaft aus der Türkei funktionieren. Aber das wird sich ändern, weil die Gesellschaft sich einfach ändert und ändern muss. Die Kinder ziehen weg wegen der Arbeit, Gesellschaft und ziehen in Gegenden, wo die Gemeinschaft nicht so groß ist, und dann das ändert sich also. Deswegen, ja, wenn es das gibt, also wenn es die kulturspezifischen Zusammenhalte gibt, dann ist das gut, dann ist es ein Bonus, aber es kann nicht Ziel unserer Bestrebungen zu sein, das aufrechtzuerhalten, weil das anachronistisch wäre. Wenn es da ist, gut, wenn nicht, müssen wir dafür sorgen, dass soziale Unterstützung anders passiert.
Ich überlege die ganze Zeit, wie das aussehen kann. Ob man irgendwie vielleicht doch nochmal in die Communities geht und dieses Angebot ausspricht und eine Einladung ausspricht zu in Demenzcafés. Es gibt ja viele Angebote. Wir haben viel darüber gesprochen. Es gibt, wir haben ja mit einer Frau gesprochen, die bietet Malkurse an. Tanzen, singen, sofern es noch geht, natürlich.
Genau. Es gibt da zwei Wege. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, die vorhandenen Angebote müssen sich denen jetzt öffnen. Das heißt, das wird ziemlich einfach zu sagen, okay, da gibt es schon ein Tanzcafé, jetzt mach doch mal ein Tanzcafé, wo es hauptsächlich Musik aus Polen gibt. Vielleicht auch vertriebenen Musik. Oder vielleicht gerade Mittelmeer Musik. Das ist ein Weg. Das würde aber bedeuten, dass die Leute, die jetzt schon was machen, noch viel, viel mehr machen müssen. Deswegen gibt es auch den Weg, dass die Strukturen, die da existieren, zu nutzen, um sensibler zu machen. Soll heißen, es gibt sehr häufig religiöse Gemeinschaften. Das heißt, man muss den Imam dazu kriegen, das Thema Demenz aufzugreifen. Weil die haben ja, also es ist ja nicht so, dass halt Menschen, türkeistämmige Menschen, nicht ihre sozialen Institutionen haben. Es gibt die Teestuben, aber die kümmern sich halt nicht um das Thema Demenz. Das heißt, Aufklärung ist trotz allem extremst wichtig in den Einzelnen.
Und Bewusstsein, ne? So wie wir jetzt darüber sprechen und ich eigentlich, ja, wie ich eingangs gesagt habe, mir darüber nie Gedanken gemacht habe.
Genau. Und das muss natürlich strukturell so ein bisschen gebündelt werden. Das muss natürlich Angebote geben, die man zentral verwalten muss. Und da gibt es auch schon Bestrebungen, gerade in Stuttgart, die Austauschplattformen haben für verschiedene Migrantengruppen, um zu lernen von anderen. Und da tut sich schon was. Aber, jetzt komme ich wieder zu Ihrer Politik, das ist leider sehr stark auf den ehrenamtlichen Bereich fokussiert. Es ist sehr häufig die Frage, das Ehrenamt kann doch, die Sportvereine sollen doch, die Feuerwehr, der Fußballverein, der DFB als größter Integrationshelfer vom Kindheit bis ins Alter. Vollkommen richtig, aber das kann es einfach nicht nur sein.
Ja. Liebe Grüße nach Berlin oder nach Brüssel, was meinen Sie?
Ja, genau. Also als Sozialwissenschaftler, Sozialarbeit, Quartiersmanagement ist ein lohnendes Thema, aber wird eher nur zusammengekürzt als sonst was.
Ja, wie gehen wir auseinander, Professor Thyrian?
Genau. Ich will auch nicht resignieren.
Nee.
Wie gesagt, es gibt da, es gibt gute Ansätze, es gibt Menschen, die sich darum kümmern. Ich denke, dass die Zeit wird es halt bringen. Ich denke, wir müssen über Migration einfach, das Thema Migration muss einfach mehr in den politischen Fokus und es muss entpolarisiert werden. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Wie gesagt, unsere Analysen sagen, wer ist ein Mensch mit Migrationshintergrund? Es wird immer, also ich bin jetzt wieder polemisch politisch, der Ausländer. Und dann geht man durch die Straßen, sagt der Ausländer, und dann guckt man sich die Definition an und sagt, Mensch, jeder achte, neunte in Deutschland hat Migrationshintergrund. Das müssen Sie erst mal kapieren. Deshalb, dass eine Menge an Menschen sind, die halt ausländische Wurzeln haben. Und dann kommt ein zweiter Zug, zweite Erkenntnis. Dann sind die auch noch nicht mal alle gleich, sondern sind die.
So eine Frechheit. Ja. Ja.
Dann, ja. Da ist der jemand, der aus Polen gekommen ist vor einem Jahr, der hier super integriert ist, der Deutscher als ein Deutscher ist. Und dann ist der andere Pole, der halt damals zu Daimler gegangen ist, um da zu arbeiten. Der hat keine Entwicklung in der deutschen Kultur gemacht. Und das rauskriegen, das ist das, was wirklich spannend ist, aber auch schwierig ist.
Aber Sie bleiben da dran? Ist das Ihr großes Thema?
Nein. natürlich, nee, ich bleibe dran. Aber jetzt kommt die Kritik an der Wissenschaftsgesellschaft. Das geht natürlich auch nicht ohne finanzielle Förderung. Also es kostet einfach Geld, diese Forschung zu machen.
Bö.
Und für diese Art der Forschung gibt es ganz wenig Fördertöpfe. Weil sie schwierig ist, weil sie politisch aufgeladen ist, weil die Ergebnisse, die man zeigt, ich habe selten so stark emotionale Debatten gehört, wenn ich meine Ergebnisse gezeigt habe, wenn es um das Thema Migration ging. Weil jeder hat eine Meinung, jeder hat solche Vorurteile, solche Stereotypen, ich ja auch. Und eine sehr offene und sehr sehr wissenschaftliche Herangehensweise ist in dem Feld einfach schwierig.
Ich hätte es grenzenloser gedacht, dass auf einer bestimmten Ebene es gar nicht mehr so um Grenzen geht, sondern dass wirklich einer bestimmten wissenschaftlichen Ebene, dass es da eigentlich um den Menschen geht.
Richtig, aber sie bringen als Wissenschaftler bringen sie ihre eigene Geschichte mit rein und die eigene Kultur mit rein. Und wenn es zum Beispiel, ich spreche dann zum Beispiel mit Briten, wir haben dann halt mit Engländern auch geforscht, die zum Beispiel überhaupt gar kein Problem damit haben, dass sie halt Pakistani immer noch als Migranten sehen, obwohl die in der vierten, fünften Generation
haben. Ja.
Da haben die überhaupt gar kein Problem mit, dass es da gesundheitliche Probleme und so auch gibt, finden die auch, aber die haben kein Problem damit, dass zum Beispiel einfach das pakistanische Viertel gibt.
Und dann überlässt man die mit ihren Problemen sich selber, oder?
Nee, die Pakistanis sind auch in der Politik drin. Die sind halt dann in der Stadtvertretung. Und die dürfen dann halt, auch alles nur sehr grob,
ja.
Die dürfen ihre Kultur weiterleben, weil Commonwealth, keine Ahnung, wie es genau versteht, das ist für mich manchmal auch, aber die gehen halt anders mit dieser ganzen Geschichte um. Und deswegen sind da auch die Forschungsfragen ganz andere. Da ist gar nicht so groß die Frage, Mensch, wie ist denn die Integration? Integration ist da nicht so eine große Frage, wie das bei uns ist. Aber ich kann ja stundenlang drüber reden und die sehen auch schon, dass es halt ein sehr, sehr, sehr breites Thema ist.
Ja, total. Aber am Ende ist es, denke ich, die ganze Zeit, es geht um Sichtbarkeit. Auch um Verständnis dafür und dass es da ist. Richtig. Und erst wenn wir es sehen, können wir dran. Ne? Und da danke ich Ihnen und Ihrem Team, dass sie sich darüber solche tiefen Gedanken machen und auch uns allen nochmal eine Denksportaufgabe mitgeben.
Genau. Und wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, mein Team ist vor allen Dingen halt Jessica Monsees und Tim Schmachtenberg, die mir die beide promoviert haben über dieses Thema, dann und dann auch vom DZNE weggegangen sind, aber die nicht nur das Thema spannend fanden, sondern auch gesagt haben, allein die Beschäftigung mit diesem Thema über 3-4 Jahre hätte sie persönlich extremst reifen lassen oder weitergebracht. Also das muss man auch mal erwähnen, erstens, dass es ein Team ist und dass es halt neben der Wissenschaft auch wirklich noch eine persönliche Komponente hat.
Demenz und Migration, eine grenzüberschreitende Herausforderung. Ich danke Ihnen, Professor Dr. René Thyrian. Ganz liebe Grüße nach Greifswald. Danke, dass Sie zu Gast waren hier bei Hirn und Heinrich. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Ja, mehr Podcast-Folgen hier Hirn und Heinrich gibt es natürlich da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns immer über Anregungen, auch über Ihre Erfahrungen. Schreiben Sie uns das gerne und dann hören wir uns wieder. Dankeschön.
Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.